Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbo Podcasts. Ich möchte dir heute einfach ein paar Impulse rund um das Thema Arbeit, Abwesenheit, Regeneration, Organisation der Abwesenheit und meiner Lerneffekte über all die Jahre berichten. Ich habe das hier einfach mal in so einer Art Geschichte zusammengepackt und hoffe, dass das ein oder andere Nugget für dich dabei ist, was dir hilft, deine aktuelle Situation zu reflektieren, vielleicht auch ein paar Optimierungspotenziale zu identifizieren und dich dann auf den Weg zu machen, um hier auch über Umsetzung die gewünschten Ergebnisse für dich zu realisieren. Fangen wir mal ganz am Anfang nochmal kurz an. Ich habe ja mit 18 mein Unternehmen gegründet, mit 19 erst Abitur gemacht. Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen im Rahmen des Wehrdienstes. Ich habe ja dann noch so eine Reservistenkarriere Richtung Offizier gemacht, aber das war ja anfangs nicht so absehbar. Ich war mit irgendwelchen anderen Tätigkeiten konfrontiert, die jetzt mit meiner eigentlichen Arbeit gar nichts zu tun hatten. Auch mit den hohen Abwesenheitszeiten, gerade jetzt bei der Bundeswehr, da war ich ja die ganze Woche über in der Kaserne, konnte ich mich um meine ganzen Kunden gar nicht kümmern. Das waren alles paar besondere Herausforderungen. Darüber hinaus hatte ich Schwierigkeiten, weil meine Eltern das Ganze nicht so wirklich unterstützt haben. Die fanden das zwar gut, dass ich mich mit irgendwelchen Sachen beschäftige, aber gleichzeitig hatten die ja nicht wirklich das Vertrauen daran, dass das mal funktioniert. Und deshalb hatte insbesondere auch meine Mutter immer wieder den Wunsch geäußert, dass ich doch bitte auch studiere, damit ich im Endeffekt auch später noch einen Job habe, wenn das da mit den Computern mal nicht so mehr funktioniert und ich dann vielleicht doch mal irgendwann Arbeit finden müsste. Naja, und im Zuge dessen habe ich mich ja dann an so einer privaten Fachhochschule da beworben und angefangen da zu studieren. Dann musste ich einzelne Praktika machen. Diese Praktika habe ich dann genutzt, um einfach auch so die ersten Erfahrungswerte zu sammeln. Und dann habe ich im Endeffekt über diese Erfahrungswerte relativ schnell festgestellt, okay, alles klar, das, was die anderen da machen, ist nicht besser. Die sind einfach nur größer als ich. Die sind alle unstrukturiert, da weiß eine Hand häufig nicht, was die andere macht. Da ist völlig ineffizientes Vorgehen, jeden Tag zu beobachten, das kann man besser machen. Und dann bin ich auch tatsächlich zu meinem Direktorium hingegangen, habe gesagt, hört mal zu, Freunde, das mit den Praktika da in diesen anderen Firmen, das macht für mich nicht wirklich so viel Sinn. Ich muss erst für die arbeiten und dann abends für mich. Und ich würde mich eigentlich ganz gerne den ganzen Tag um meine eigenen Geschäfte kümmern. Und das fanden die erstmal ein bisschen irritierend. Dann haben sie sich die Details angehört. Dann haben sie mit mir auch nach Lösungswegen gesucht, weil tatsächlich hätten die ja auch einfach Go geben können. Haben mir aber signalisiert, dass das als private Fachhochschule nicht ganz so einfach ist, weil man natürlich auch immer mit einem Audit rechnen muss. Das heißt, es gibt ja durchaus so im Volksmund die Meinung, wenn du auf einer Privatschule studierst, kannst du ja den Abschluss vielleicht kaufen. Deshalb stehen die immer unter besonderer Beobachtung, müssen sehr viel dokumentieren von dem, was sie da tun. Und in dem Zusammenhang wollte sich die Schule einfach absichern. Deshalb wurde mir so ein Professor zugewiesen, ziemlich erfolgreicher Unternehmer, der eigentlich nur einen Tag die Woche an der Uni unterrichtet hat, um da irgendwo seinen Professorentitel mit abzusichern, den er dann im privatwirtschaftlichen Kontext benutzt hat, um seine Preise in höherer Konstellation durchzusetzen. Insofern Win-Win für alle. Aber der hat sich dann mit mir im Endeffekt arrangiert, hat sich dann von mir regelmäßig berichten lassen, was ich so mache, was ich gemacht habe, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und so hatte ich dann einfach die Möglichkeit, meine eigenen Geschäfte zu testen, vielleicht ein bisschen zu professionalisieren, ein paar Strategien auszuprobieren, vielleicht dann auch zu verwerfen. Und dann habe ich einfach darüber einen engen Draht zu diesen Direktoren aufgebaut. Das führte ja dann auch dazu, dass ich dann am Ende meines Studiums von denen gefragt wurde, ob ich nicht auch Interesse hätte, im Rahmen eines Stipendiums nochmal ein Jahr MBA-Studium in den USA zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. Aus heutiger Zeit alles nicht mehr vorstellbar, weil wenn du heute eine Computerfirma hast, kannst du keine Stunde im Prinzip nicht erreichbar sein für deine Kunden. Irgendwer hat immer irgendwas. Aber früher war das alles nicht so dramatisch. Da konnten die Leute auch mal 2-3 Tage, ohne dass der Server lief, arbeiten. Und so habe ich das dann einfach gemacht und das natürlich auch nach hinten raus nie bereut und hoffe, dass auch mein Sohn später Work and Travel macht oder so, wobei ich dem dann vielleicht nicht unbedingt die USA, sondern eher Australien empfehle. Dann kann ich den regelmäßig besuchen und dann können wir uns Down Under auch nicht nur immer mal wieder was Cooles anschauen zusammen, sondern auch mal ein paar Sachen sehen, die nicht so ganz alltäglich sind, weil Australien ist schon ein Highlight. Naja, im Zuge dieser ganzen Tätigkeiten, die ich so in meinem Leben gemacht habe, kamen ja dann auch immer wieder neue Herausforderungen auf mich zu. Ich musste immer wieder lernen, mich so ein bisschen neu zu erfinden, mich neu aufzustellen, mir neue Gedanken darüber zu machen, wie schaffe ich in der wenigen Zeit, die ich verfügbar habe, noch bessere Ergebnisse zu realisieren. Und so habe ich mich einfach immer wieder weiterentwickelt und vor allen Dingen sehr früh auch erkannt, wenn du wirklich viel erreichen willst, musst du nicht nur gut Geld verdienen, was mit verkäuferischen Skills einhergeht, sondern du musst halt auch lernen, dich selber zu organisieren. Dein Selbstmanagement muss jeden Tag besser werden. Weil wer sich selber besser managt, wer weniger Leerlaufzeiten hat, wer weniger Zeit mit Unsinn verschwendet, wer sich weniger ablenken lässt, wer stärker fokussiert Dinge vorantreibt, erreicht unterm Strich einfach mehr. Und von daher ist es eben wichtig, dass du schaffst, dich selber so zu organisieren und das auch konsequent durchzuziehen und vor allen Dingen auch dich von anderen Menschen abzuschirmen, weil ein Großteil der Menschen, mit denen du Tag für Tag Kontakt hast, ist überhaupt nicht organisiert. Die sind völlig unproduktiv. Wenn die einen Tag Urlaub haben, sind die zwar körperlich nicht anwesend, aber eigentlich bleibt kaum was liegen. Das kann irgendjemand anders noch mitmachen, weil die einfach nicht 8 Stunden voll ballern. Oder eben auch im privaten Umfeld hast du eine ganze Menge Menschen, die sind eigentlich auch auf der Arbeit, schicken die aber irgendwie den ganzen Tag irgendwelche WhatsApps, wo du denkst, hör mal, musst du eigentlich arbeiten oder bist du eigentlich nur an einer anderen Stelle, um dein Privatleben zu organisieren? Und deshalb muss man sich halt einfach genau überlegen, mit wem verbringe ich da meine Zeit? Und vor allen Dingen auch, wie verbringe ich meine Zeit allgemein? Und in dem Zusammenhang muss man sich dann natürlich auch einfach mal immer hinterfragen, ob das, was man da tut, auch nicht nur gute Ergebnisse bringt, sondern auch von der Organisationsstruktur her ideal geregelt ist. Denn häufig werden ja schlechte Prozesse einfach nur durch mehr Arbeitszeit oder manchmal auch durch mehr Manpower kompensiert. Das führt ja gerade im Gründungsstatus von Firmen, und manche kommen nie aus diesem Status raus, dazu, dass beispielsweise der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin abends noch lange im Büro ist, morgens vielleicht sogar als Erste da ist, dann sogar noch am Wochenende in die Firma fährt und dann sich auch immer wieder Gedanken um Tätigkeiten macht, die sonst liegen bleiben, weil man ja anfangs auch denkt, keiner kann das so gut wie ich, und vielleicht selbst bei so simplen Prozessen wie Rechnungsschreibung oder so kümmert sich plötzlich die oberste Heeresleitung darum, weil man denkt, hey, pass mal auf, wenn ich das nicht mache, dann fliegt mir das nachher um die Ohren, weil bei dem Kunden kann man nicht alles abrechnen, bei dem müssen ein paar Besonderheiten berücksichtigt werden. Und das ist, glaube ich, anfangs alles normal. Aber das ist halt auch, wenn man es mal Klartext nennen möchte, auch alles scheiße. Und deshalb musst du das alles umorganisieren. Weil letztlich, wenn der Prozess so komplex ist, dass er nur von dir bedient werden kann, macht es eigentlich keinen Sinn, den weiter im Unternehmen voranzutreiben. Weil damit hast du ja einfach einen Engpass, den du nicht nur akzeptierst, sondern vielleicht sogar zementierst, weil du ihn für dauerhaft einplanst. Und deshalb würde ich einfach mal hinterfragen, gibt es einfach bestimmte Dinge, die nur von dir erledigt werden können? Und wenn das der Fall ist, dann fang doch mal an, dir Gedanken darüber zu machen. Kann man das nicht eventuell mit bestimmten Dingen, die man auf den Weg bringen könnte, die vielleicht dann auch erst in 3 oder in 6 Monaten Ergebnisse zeigen, doch irgendwie in andere Hände geben? Oder, und auch das sollte man teilweise überlegen, sollte man nicht vielleicht einfach aufhören, diese Dinge anzubieten, wenn du das mal aus dem verkäuferischen Gesichtspunkt betrachtest? Es gibt zum Beispiel auch ein paar Dinge, wofür die ich immer wieder angefragt werde. Der ein oder andere wünscht sich mal ein bisschen Unterstützung so im rhetorischen Bereich oder auch mal ein paar andere Sachen, die er von mir aufgreifen möchte, wo ich mir einfach sage, nee, hör mal, das ist so eine Einzelanfrage, da kriege ich vielleicht hier und da mal irgendwie auch eine kleine Gruppe von Leuten zusammen, die sich dafür interessieren. Aber der vertriebliche Aufwand, der organisatorische Aufwand ist einfach extrem hoch, und dann die Wiederholbarkeit, was ja jetzt heute auch immer alles direkt Skalierbarkeit heißt, ist nicht besonders hoch. Also fange ich gar nicht erst damit an und gebe diese Leute, die sich mit solchen Anfragen an mich wenden, immer gleich in die Hände von Profis, mit denen ich eine sehr gute Ebene habe. Weil dann kommt einfach für meinen anfragenden Interessenten immer ein gutes Ergebnis raus, aber ich verzettel mich halt nicht. Und das ist eben wichtig. Du musst lernen, deine eigenen Dinge immer wieder zu hinterfragen und auch mal einfach dir Fehler einzugestehen, auch mal zu prüfen, ist das wirklich gut, und vor allen Dingen auch mal, wenn du dir mal so ein Lebensrad vorstellst, zu prüfen, ob sich alle Lebensbereiche irgendwie ähnlich weiterentwickeln. Stell dir mal einfach jetzt visuell vor, du hättest einen Kreis und du würdest in die Mitte von dem Kreis eine 0 malen. Und dann würdest du im Endeffekt an die Außenkanten von diesem Kreis irgendwie eine 10 malen. Und dann würdest du die 0 mit den jeweiligen Zähnen, die dir ja wie bei einer Uhr auf, ich sag mal, 30 und 0 und 15 und 45 und so weiter anordnen könntest, würdest du so eine Linie zeichnen. Dann würdest du von der 0, zum Beispiel, wenn du jetzt nach rechts gehst bei so einem Kreis und an dem Kreisrand die 10 hast, dann würdest du sagen, okay, hier ist eine 1, hier ist eine 2, hier ist eine 3, hier ist eine 4, eine 5 und so weiter. Und dann machst du einfach mal so ein paar Begriffe an die Seite. Da schreibst du dran Gesundheit, da schreibst du vielleicht finanzielle Freiheit, da schreibst du vielleicht Selbstkontrolle, also selbstbestimmt Leben auf, da schreibst du vielleicht mal Gesundheit auf, da schreibst du vielleicht auch mal Profitabilität des Unternehmens und Lebenszufriedenheit und so weiter alles drauf. Und dann fängst du einfach mal an, dir Punkte zu geben auf einer Skala von 0 bis 10. Und danach fängst du die Striche, die du gemacht hast, einfach mal an zu verbinden. Und dann wirst du häufig feststellen, dass das gar kein Rad ist, sondern eine ziemlich eckige Konstruktion. Das heißt, dein Leben läuft noch nicht rund und du siehst dann auch relativ klar vor dir, in welchen Bereichen du absolutes Nachholbedarf hast, Weil tatsächlich ist es so, ich glaube, niemand wird das Idealbild von der 10 erreichen, außer er ist so ein bisschen, weiß ich nicht, mental gestört und sieht alles einfach aus einem völlig falschen Blickwinkel und immer viel zu euphorisch. Aber Es geht ja schon darum, dass man einfach auch mal schaut, habe ich das Ganze irgendwie zumindest mal so grundsätzlich im Griff? Weil es kann ja sein, dass du auf der einen Seite sagst, hey, ich habe eine Menge Geld, ich habe auch irgendwie eine Menge Möglichkeiten und ich fühle mich auch in irgendeiner Form gut, aber ich habe überhaupt gar keine Zeit für mich privat, ich habe keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit für meine Familie und da bist du dann vielleicht eher noch bei einer 1 oder einer 2 oder einer 3, weil du dich immer noch dafür feierst, dass du abends lang im Büro bist, am Wochenende im Büro bist, vielleicht die Feiertage noch nutzt, um zusätzliche Arbeitszeit einzusetzen, um deine eigene Firma da voranzutreiben. Und das ist anfangs vielleicht auch gut, ist wahrscheinlich sogar nötig, um so eine Sache auch anzustoßen. Aber irgendwann sollte man dann auch mal den Level erreichen, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich da auch mal was gebaut, was auch mal ein paar Stunden, ein paar Tage, idealerweise ein paar Wochen ohne mich funktioniert, sodass du dann im Endeffekt von den Erträgen auch leben kannst und dir drumherum dann auch noch mal ein bisschen was erlauben kannst, was dich vielleicht auch für die Strapazen und die hohen Engagementzeiten in der Anfangszeit irgendwie nachträglich entschädigt. Ich mache das ja heute sehr gerne. Ich mache jetzt zum Beispiel tatsächlich in wenigen Tagen einen Ausflug mit meinem Sohn nach Dänemark. Bei mir war das ja so, mein Sohn kam irgendwann an, so in der Kita, der ist jetzt 6 Jahre, so 2, 3 Jahre her, und er erzählte mir plötzlich von Krieg und Ukraine und Russland. Und ich gucke den so an und ich denke so, hör mal, in deinem Alter wusste ich nicht mal, wer Russland ist oder wo Ukraine ist und was das alles bedeutet mit Krieg. Aber der hatte da schon so ziemlich klare Vorstellungen. Der hatte auch so das ein oder andere Flüchtlingskind da in seiner Kita, die er so immer bezeichnet, wie, da sind Kinder aus einem anderen Land, wo Krieg ist, die nicht unsere Sprache sprechen. Und da war das halt doch sehr präsent in seinem Leben. Und in dem Zusammenhang merkte ich, dass er sich da auch Ängste entwickelte und mich dann auch ansprach und sagte, Papa, kann hier auch Krieg kommen? Und ich wusste jetzt mir nicht anders zu helfen, als ihm einfach zu sagen, Jonathan, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Die Bundeswehr passt hier auf uns auf. Und um diese ganze Mission und diese Illusion vielleicht auch erst nochmal ein bisschen hochzuhalten, weil du musst ja ein Kind überzeugen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass du ein qualifiziertes Gespräch mit einem anderen Erwachsenen führst, der dir sehr schnell dann die Zahlen vielleicht von unserer Truppenstärke und die ganzen Defizite aufschlüsselt, sondern du musst ja dafür sorgen, dass der Junge sich einfach hier keine Sorgen macht und dann vielleicht auch abends gut schlafen kann. Dann habe ich halt mal meine Reserveoffizierskontakte spielen lassen, bin mit dem auch mal in eine Kaserne gefahren, habe den mal in so ein paar Panzer reingesetzt, habe dem mal so ein paar Sachen gezeigt und habe dann gesagt, schau mal, diese Dinger hier, die schützen dich dann, wenn da was passiert. Das hat ihn beruhigt und seitdem ist er ein großer Freund von der Bundeswehr. Immer wenn ich mit dem so Ausflüge mache und wir dann zwischendurch auch mal irgendwo an der Autobahnraststätte oder vielleicht bei McDonald's oder irgendwo anders jemanden treffen, der in Uniform rumläuft, dann sagt er immer, Papa, da ist die Bundeswehr, die passt auf uns auf. Und dann sage ich, genau so ist das. Und dann winkst du den Kameraden immer zu, die winken immer zurück. Und dann hat er immer eine gute Zeit. Und in dem Zusammenhang werde ich ihn jetzt mit auf eine Reise nehmen. Wir fahren jetzt ein paar Tage nach Dänemark, wo ich ihm den Atlantikwall zeige, mal so ein paar Bunker zeige. Ein paar haben wir schon angeguckt, da hat er eine gewisse Faszination für entwickelt. Jetzt machen wir mal so einen Männerausflug für eine Woche, gucken uns mal ein paar Bunker an und ein paar andere Sachen, die man da in Dänemark machen kann. Und das geht, weil ich halt einfach meine Firma so umstrukturiert habe. Und das ist das, weshalb ich dir das erzähle. Du musst es halt irgendwann schaffen, dich auch einfach mal rauszuziehen und zwar nicht nur in den Ferienzeiten. Ich habe jetzt natürlich durch meinen Sohn, durch die jetzt gerade im Zusammenhang mit den Ferienzeiten einen kleinen Engpass. Da muss ich mich ja jetzt nachrichten. Aber ich kann das ja auch sonst immer mal machen, dass ich irgendwie einfach mal unterwegs bin. Und wenn du da noch nicht bist, dann nimm das einfach als Impuls zu prüfen, warum ist das so? An was klammerst du dich? Was kannst du nicht loslassen? Wo fehlen dir die Leute? Wo fehlt dir die Kompetenz? Wo fehlt dir vielleicht aber auch einfach nur mal das Vertrauen in deine Leute, einfach mal loszulassen und zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal, ob die Firma direkt explodiert, wenn ich einfach mal 3 Tage nicht verfügbar bin. Weil im Normalfall ist das nicht der Fall. Ich kenne ja jede Menge Unternehmer, die im Laufe des Lebens auch mal irgendwie krank gewesen sind, mussten dann für eine Operation ins Krankenhaus oder hatten irgendwelche anderen Ausfälle und waren dann einfach mal von jetzt auf gleich ohne lange Vorbereitungszeit offline. Und trotzdem war danach die Firma immer noch da, weil sich das Team plötzlich zusammengerissen hat, weil die Kollegen plötzlich einfach über sich hinausgewachsen sind, weil sie die Sache dann mal alleine gestemmt haben, weil sie mal selber ein paar Entscheidungen getroffen haben, weil sie sich vielleicht auch nicht einfach nur sozusagen zurückgezogen haben, sondern dann auch mal im Kollektiv zusammengerottet haben und überlegt haben, wie kriegen wir das jetzt trotzdem hier weiter vorangetrieben. Und du musst manchmal einfach diese Sachen simulieren, glaube ich, um da auch für dich selber so ein bisschen diesen Proof of Concept herzuleiten, wo du schon stehst. Weil solange es nicht ohne dich läuft, hast du keine Firma. Du hast einfach nur einen Job. Und wenn du keine Firma hast, dann hast du auch kein passives Einkommen. Dann hast du auch nach hinten raus keinen wirklichen Wert, den man verkaufen kann. Dann bist du halt einfach nur der Chef von dem Job, den du da gerade machst und du kannst dir tatsächlich vielleicht auch mal einen Tag frei nehmen. Du kannst dir vielleicht auch mal erlauben, ein bisschen rumzueiern auf der Arbeit, wenn es dir mal nicht so gut geht oder du mal schlecht geschlafen hast. Aber letztlich hast du dann nachhaltig nichts aufgebaut, weil wenn du schon nach 1, 2 Tage Abwesenheit merkst, eigentlich geht es gar nicht weiter, ja, dann ist das nichts, was du da aufgebaut hast. Dann musst du jetzt entweder Gas geben oder aufhören, weil am Ende verlierst du sonst wertvolle Lebenszeit. Und ich habe das ja bei mir über verschiedene Stufen echt perfektioniert. Also bei mir geht das ja heute doch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wir haben ja auch Level erreicht, wo der ein oder andere externe Lieferant schon sehr früh drüber erschrocken war. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch, wo mir mein Vertriebsinnendienstler damals berichtete, dass der Lieferant angerufen hätte und hat gesagt, wir waren weit über unserem Kreditlimit, weil wir so gute Aufträge generiert hatten und so viel Ware bestellt hatten, dass wir einfach für ihn und seine Hermes-Rückversicherung und so weiter nicht mehr gut genug aufgestellt waren. Und deshalb waren jetzt einfach ein paar offene Rechnungen, für die wir alle so ungefähr 14 Tage Zahlungsziel hatten, fällig. Die mussten jetzt eingezogen werden, sonst konnte der keine neue Ware schicken. Und da ging es halt um eine sehr, sehr hohe Summe, die da einfach jetzt sozusagen vorzeitig eingezogen werden musste, um das Business weiter voranzutreiben. Und dann rief da dieser Lieferant meinen Vertriebsinnendienstler an und sagte, hör mal zu, ich muss da jetzt also echt eine sehr, sehr große Summe einziehen und dann wäre es mir recht, wenn du das vorher mal mit dem Philipp besprichst, dass da keinen Ärger gibt. Und da hat er gesagt, hör mal, dafür kann ich den Philipp nicht anrufen. Und dann war wohl irgendwie ein bisschen Stille am Telefon und Irritation. Dann sagte er, wie meinst du das? Ja, er sagte, es ist ja nur Geld. Geld haben wir genug. Du kannst das einfach einziehen. Ich kann den dafür nicht anrufen. Der wird einfach fragen, warum führen wir dieses bescheuerte Gespräch? Und das möchte ich einfach nicht. Deshalb zieh das einfach ein und lass dich mal überraschen. Du wirst weder Probleme haben, dass die SEPA-Lastschriften platzen, noch wird dich irgendwie im Nachgang jemand anrufen. Und vielleicht nach dieser Aktion hebst du dann auch einfach unser Limit an, weil dann wirst du sehen, wir haben überhaupt kein finanzielles Problem. So, und so habe ich einfach sehr, sehr früh Dinge aus der Hand gegeben, wo ich einfach gesagt habe, ich muss mich da nicht drum kümmern. Ich kann nicht überall in allen Bestellungen involviert werden. Wenn ihr jetzt mal an unsere Roadshow denkt beispielsweise, wo jetzt zum Beispiel meine Prokuristin die ganzen Veranstaltungslocation bucht, die ganzen Werbesachen managt, das Ganze drumherum organisiert, das sind Veranstaltungen, die kosten mehrere 10.000 Euro. Ja, da fragt mich keiner nach, wie das abläuft, wie wir da hinkommen, ob das alles in Ordnung ist, ob man das noch dazu buchen kann, wann das bezahlt werden muss. Das wird einfach geregelt. Ich weiß teilweise selber nicht mal genau, was das kostet, weil es mich auch einfach nicht interessiert, weil unterm Strich weiß ich ja, dass ich gute Leute da dran gesetzt habe. Und das ist das, was du in deinem Leben versuchen musst. Du musst halt Leuten über kleine Projekte die Chance geben, eigene Entscheidungen zu treffen. Musst dann vielleicht ganz zu Beginn auch mal sagen, okay, du sollst ja jetzt dieses Ziel erreichen. Erklär mir doch mal kurz deinen Denkprozess. Von welcher Hypothese gehst du aus? Heißt konkret, was nimmst du an, wird passieren, wenn du was tust und wie willst du das dann organisieren, wie wirst du das im Auge behalten und so weiter. Und wenn die Sache dann abgeschlossen ist, musst du nach hinten raus auch nochmal fragen, okay, nachdem das Ergebnis jetzt eingetroffen ist, bist du mit dem Ergebnis zufrieden oder nicht? Und was würdest du rückwirkend betrachtet nochmal anders machen, sodass die Leute durch den Reflexionsprozess nochmal ihre Planungsphase mental durchlaufen, dann vielleicht ein paar Unstimmigkeiten aufgrund der neuen Erkenntnisse, weil sie das Ergebnis ja schon gesehen haben, finden und damit nach hinten raus immer bessere Planer werden, sodass es dann irgendwann auch ohne deine Unterstützung läuft. Und dann kannst du auch einfach immer mehr loslassen. Ich glaube, Fehler sind billiger als ein Seminar. Wenn ein Mitarbeiter sich selber mit einer Aufgabe beschäftigt, die dann auch mal vielleicht verkackt, hinten raus aber erkennt, okay, ich habe selber falsch gemacht, dann wird er einfach so viel lernen, dass er das vermutlich nicht nochmal falsch macht. Und von da ist es immer besser, du lässt die Leute auch mal Fehler machen und lässt denen auch vor allen Dingen mal Freiraum, weil dann wirst du auch merken, dass die darüber auch eine situative Entscheidungs- und eine situative Priorisierungskompetenz entwickeln, weil es ist halt schwer aus der Distanz immer genau vorausschauend zu planen, wie man mit jeder einzelnen Situation umgehen muss. Bei der Bundeswehr gibt es ein Konzept, das nennt sich höchster Führer vor Ort. Das heißt, du gibst zwar auf der oberen Ebene so eine grundsätzliche Marschrichtung vor, sagst, ich möchte, dass das und das Ziel in dem und dem Zeitfenster mit den und den zur Verfügung stehenden Ressourcen so und so grob erreicht wird. Danach überlässt du aber, man nennt das in Deutschland Führen mit Auftrag, die tatsächliche Ausführung den jeweils handelnden Personen, weil die ja eventuell dann mit Autos in den Einsatzraum verlegen und dann 20, 30, 40, 50 Kilometer weg von dem Schreibtisch stehen, am Ort der Aktivität, weit weg von da, wo die Planung erstellt wurde und ganz andere Kenntnisse aufgrund der Geländebeurteilung und so weiter haben und damit viel qualifiziertere Entscheidungen treffen können, die dann final in der Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Und deshalb ist es halt einfach so, die Deutschen haben einen sehr guten Ruf in der Welt, wenn es um die Ausführung geht, weil wir führen mit Auftrag, die Amerikaner führen mit Befehl. Da wird minutiös vorgegeben, du machst das, dann das, dann das, dann das. Das Problem ist, wenn du mit Befehl und Einzelaufträgen führst, was ja auch viele Unternehmer tun, dann kommt der Prozess immer in Stocken, wenn einer der Aufträge, der Einzelaufträge nicht umsetzbar ist, weil irgendwas nicht passiert. Die Leute lernen bei so einer dämlichen Vorgehensweise nicht, selbstständig um die Ecke zu denken und dann situativ zu entscheiden, was könnte ich denn jetzt noch tun, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und von daher ist es eben wichtig, dass du loslässt, führen mit Auftrag in deine Vorgehensweise etablierst und aber den Leuten auch hilfst, bessere Planer zu werden, was eben nicht nur damit zusammenhängt, dass du ihnen mehr Einzelprojekte gibst, wo sie einfach mal selbstständig in die Planerrolle rutschen, sondern mit ihnen dann hinten raus auch die Reflexion durchläufst, um ihnen zu helfen, durch die Rückschau und die rückwärtsgerichtete Analyse nochmal zu überlegen, was konnte ich daraus lernen, was würde ich beim nächsten Mal besser machen. Weil auch wenn sich das immer schön anfühlt, wenn wir als Chef oder Chefin so wahnsinnig schlau sind und so viel können und alles schon mal gemacht haben, wir haben ja auch irgendwann mal mit nichts angefangen und wir haben ja anfangs auch eine ganze Menge Fehler gemacht. Wir haben die Fehler gemacht, bevor die Mitarbeiter kamen, deshalb glauben die alle, wow, der kann es einfach, der hat es einfach drauf. Aber ganz realistisch betrachtet wissen wir ja heute einfach nur, wie es geht, weil wir es vorher 10-mal verkackt haben. Und wenn wir das einfach mal nochmal uns in Erinnerung rufen, dann wissen wir einfach, dass das Fehler machen und das Falschmachen einfach dazugehört und das einfach, wenn man das sinnvoll in den Prozess einfließen lässt, eben Teil der Ausbildung ist. Und von daher gibt den Leuten auch Chancen, Fehler zu machen. Ich habe damals ja verschiedene Konzepte probiert. Ich habe ja 2013 zum Beispiel angefangen, in einem großen Projekt als Berater aufzutauchen. Ich hatte damals noch eine Beraterfirma nebenbei. Neben der Computerfirma hatte ich noch eine Beraterfirma dabei, weil das einfach dann ohne Gewerbesteuer und so einfach noch sehr viel attraktiver war, weil du da einfach mehr Profit überbehältst. Außerdem konntest du die Einkünfte besser verschleiern, weil es keine GmbH war. Du musst ja nicht immer offenlegen, wie viel Geld du wirklich gemacht hast. Das ist auch immer nicht schlecht, weil Leute haben dich immer so ein bisschen im Auge. Und dann war es eben so, dann habe ich da Firmen beraten und das teilweise dann echt zu vierstelligen Tagessätzen. Und da war ein Projekt, da war ich 2 Jahre drauf, wo ich immer wieder vor Ort war. 3-4 Tage die Woche war ich da vor Ort und habe dann da mit so einem großen Projektteam, einem Konzern mit mehreren Niederlassungen in den verschiedenen Ländern SAP-technisch umgestellt. Ich habe bis heute keine Ahnung von SAP, aber ich habe da so ein bisschen das Projekt mitgesteuert als rechte Hand vom International Project Manager, der im Prinzip einfach 3 Standorte federführend verwaltet hat und ich habe die anderen 3 verwaltet, aber eigentlich war er mein Vorgesetzter, wir haben uns dann immer abgestimmt und ich hatte ziemlich viel Handlungsspielraum, aber letztlich war es seine Aufgabe. Ich habe da unterstützt und dann war es so, dadurch, dass ich ja 3-4 Tage die Woche im Hotel gewohnt habe, weil ich immer beim Kunden vor Ort gepennt habe, war es notwendig, diese Computerfirma irgendwie sehr, sehr früh so ein bisschen auf, naja, Autopilot umzustellen oder zumindest mal unabhängig von mir in die Lage zu versetzen, Ergebnisse planbar zu erreichen, Kunden zu begeistern, Bestandskunden zu halten und eventuell sogar auch Neukunden zu gewinnen. Und anfangs hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Und deshalb bin ich teilweise samstags und sonntags ins Büro gefahren und habe mir einfach so überlegt, was muss eigentlich nächste Woche alles gemacht werden? Und dann habe ich ganz, ganz lange Listen geschrieben mit den ganzen Einzelaktivitäten, die mir alle so aufgefallen sind. Dann habe ich die alle in so eine Excel-Liste eingetragen und dann habe ich die strukturiert nach so einem Ampelsystem. Das heißt, ich habe erstmal die roten Aufträge oben hingeschrieben, dann die gelben und dann die grünen. Und dann habe ich diese ganzen Sachen per E-Mail sonntagsabends an meine Mitarbeiter geschickt und habe gesagt, so passt mal auf, ich bin nächste Woche wieder in Emsdetten. Ihr könnt mich im Notfall erreichen, aber gleichzeitig habe ich hier schon mal zusammengefasst, was nächste Woche alles fertig werden muss. Die ganzen roten Aufträge müssen zwingend erledigt werden, danach bitte die gelben und wenn dann noch Zeit ist, bitte die grünen. Würde mich halt freuen, wenn die Liste am Ende der Woche komplett abgearbeitet ist, was natürlich nie der Fall war, weil du bist ja immer ein bisschen euphorisch bei diesen ganzen Listen. Guck mal auf deine eigene To-Do-Listen, da sind Sachen drauf, die schiebst du seit Monaten vor dir her. Das ist ja ein Verhalten, das wirst du ja niemals wirklich los. Aber letztlich ist es so, ich habe die Sachen immer so ein bisschen grundstrukturiert. Und viele von den roten Sachen sind dann auch fertig geworden. Was du aber bei so einem starren Planungsprozess nicht vergessen darfst, es kommen ja auch immer wieder neue Ereignisse durch das Tagesgeschäft dazu. Die müssen dann irgendwie priorisiert werden. Wenn du die Leute aber daran gewöhnst, Listen abzuarbeiten, dann haben sie halt diese Liste vor Augen und konzentrieren sich auch auf die Liste, weil sie wissen, daran werden sie gemessen, daran wird nachher festgemacht, ob du als Chef oder Chefin denkst, die haben einen guten Job gemacht. Tatsächlich ist es dann aber so, dass das ein oder andere Projekt ja jetzt stört, diese Liste abzuarbeiten. Dann hast du natürlich den einen oder anderen, der erkennt, dass das jetzt nicht warten kann, dass das vorgezogen werden muss. Und du hast andere, die arbeiten einfach nur nach Vorschrift und sagen, steht hier nicht auf der Liste, soll er sich nächste Woche mal überlegen, wie wir damit umgehen. Und von da habe ich sehr, sehr viel über diese ganzen Sachen gelernt und einfach den Planungsprozess immer weiter verbessert. Und jetzt machen wir mal einen Zeitsprung, irgendwann dann halt erkannt, der beste Weg, um dich im Endeffekt aus der Firma rausziehen zu können, ist einfach Leute aufzubauen, die den Job für dich erledigt kriegen. Und zwar nicht nur einfach an Stunden, also dass sie nicht nur die Arbeitszeit investieren, sondern dass sie auch wissen, wie du es gerne hättest. Das heißt, ich habe heute zum Beispiel meine 2 Prokuristen, die ja jetzt auch schon seit über 10 Jahren bei mir sind, die wissen schon, was ich sagen will, bevor ich es überhaupt gesagt habe. Und das ist natürlich das Optimum in der Zusammenarbeit, dass du dich in vielen Bereichen gar nicht mehr abstimmen musst, weil du einfach nur sagst, mach, dass das wahr wird. Und dann weißt du, die werden jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und ja, wenn du jetzt genau bist, kannst du immer irgendwo dran rummeckern. Aber das wird ja immer so sein. Also es wird ja niemals so sein, dass es perfekt ist. Selbst wenn du es selber machst, wird es ja, wenn du es objektiv betrachten würdest, nicht perfekt sein, weil irgendwo hast du ein bisschen geschlampt, irgendwo bist du ein bisschen zu spät gestartet, irgendwo hast du es vielleicht ein bisschen overpaced und einfach viel zu viele Ressourcen verbrannt oder du hast irgendeine Detailsache vergessen oder du hast irgendwie vergessen, jemandem eine Rückmeldung zu geben oder. Das heißt, Perfektion ist ohnehin eine Illusion und wenn Perfektion niemals erreicht werden kann, dann glaube ich, wenn du 80-90% vom perfekten Ergebnis erreichst, dann ist das schon super. Aber wenn du 80-90% vom perfekten Ergebnis erreichst, ohne dass du dich als Chef oder Chefin überhaupt damit beschäftigen musst, dann ist es nahezu perfekt. Weil dann hast du ja das wirklich erreicht, was viele Unternehmer nie erreichen im Leben. Nämlich irgendwie eine selbsthandelnde Organisation geschaffen, die sich dann auch weiterentwickeln kann, wenn du mal als Impulsgeber gerade nicht zur Verfügung stehst. Dann hast du entweder die Möglichkeit, dich noch um weitere Fokusfelder und die strategische Geschäftsentwicklung zu kümmern oder aber auch einfach davon zu profitieren, dass auch mal ohne dich läuft und dann kannst du, so wie ich, dich zwischendurch einfach mal rausziehen. Also ich sehe das heute tatsächlich auch nicht nur als Luxus und mache das gerne, sondern für mich ist das auch immer wieder so ein Beweis, dass ich da schon einiges im Leben ganz gut hingekriegt habe. Wenn mein Sohn beispielsweise zum Augenarzt muss oder zum Kinderarzt muss oder zum Zahnarzt muss oder irgendwelche anderen Termine wahrnehmen muss oder meine Frau mal anruft und sagt, hey, ich muss morgen ein bisschen länger arbeiten, kannst du den vielleicht zum Schwimmen fahren? Also ich sage, klar, kein Problem. Das funktioniert jetzt natürlich nicht jeden Tag, insbesondere nicht, wenn die so eine spontane Idee kriegt, weil ich ja teilweise über Wochen durchgetaktet bin. Aber diese ganzen Arzttermine mache ich alle und dann mache ich auch alles die Folgetermine. Irgendwann ist mein Sohn mal in der Dusche hingefallen, da hat er sich den Finger gebrochen, dann musste er ins Krankenhaus mit Vollnarkose operiert werden. Dann blieb der natürlich auch einen ganzen Tag da zur Beobachtung. Da habe ich mir den ganzen Tag freigenommen, bin dann da mit dem hin. Habe heute noch so Videos auf meinem Handy, wo ich dann auch mit ihm in diesem Krankenzimmerbett liege, wo er dann so langsam merkt, wie das Narkosemittel wirkt, weil bevor er die Injektion bekommen hat, hat er erstmal irgendwie was zum Trinken bekommen. Dann driftete der so weg, wurde so ganz albern und so. Und das sind natürlich alles schöne Momente, wo ich mir denke, das hätte ich vor 20 Jahren nie im Leben hingekriegt. Vor 20 Jahren hätte ich auch nicht einfach mal in die Schule kommen können. Mein Sohn ist ja wie ich, da musste ich ja auch schon mal das ein oder andere Mal hier zu so einem Elternsprechtag, um da ein paar Sachen wieder gerade zu rücken und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal Entschuldigung zu sagen. Aber da gehe ich dann auch immer hin. Erstens, weil ich total entspannt bin in so einer Situation bin. Meine Frau würde sich da unnötig aufregen und vielleicht dann auch mit denen da irgendwie Stress anfangen, weil sie das dann anders sieht. Ich sage immer, ja, ja, das, da haben sie recht und da kümmern wir uns drum und am Ende ist mir das da eh alles egal. Das ist ja Grundschule. Ja. Die wirklich wichtigen Dinge bringe ich ihm später schon bei. Aber vom Prinzip ist es halt einfach so, ich kann mich heute rausziehen und ich möchte dich hiermit einfach nur animieren, auch mal zu prüfen, kannst du dich auch rausziehen? Weil selbst wenn du jetzt keine Kinder hast, selbst wenn du jetzt nicht zum Kinderarzt gehen möchtest, selbst wenn du irgendwelche anderen Sachen hast, es muss doch mal möglich sein, dass du einfach mal sagst, wenn es deine Firma ist, ich mache heute mal was anderes. Oder ich habe dann ein wahnsinnig interessantes Angebot bekommen, vielleicht für ein Seminar, vielleicht für irgendeinen Vortrag, vielleicht für irgendein Meeting mit irgendwelchen spannenden Leuten, vielleicht aber auch einfach mal nur, um jemanden, der jetzt beruflich in deine Stadt gekommen ist, zu treffen und mit dem mal ein paar schöne Stunden zu verbringen. Ich hatte mal irgendwann Besuch von jemandem hier aus Barbados, den habe ich in Los Angeles kennengelernt, wir sind immer in Kontakt geblieben. Der hatte in London zu tun, schrieb mir, sagte, hör mal, London, Heathrow, Köln ist nur eine Stunde Flug, hast du morgen Bock, sich spontan mit mir zu treffen? Ich sage, ja, aber wenn du kommst, müssen wir uns in Köln treffen und dann musst du tatsächlich auf den Kölner Dom klettern, weil das gehört einfach dazu und die haben keinen Aufzug, weil du musst dann natürlich auch ein paar bleibende Erinnerungen haben. Und ich sage, es sind über 500 Stufen. Sagte, ja, mache ich. Und dann habe ich mir Zeit genommen, habe das mit dem gemacht. Und deshalb, prüf einfach mal, ob du das schon hingekriegt hast und wenn nicht, fang damit an. Jetzt sage ich dir noch konkret, wie du dabei vorgehst. Als allererstes schreibst du dir eine Liste von den ganzen Dingen, mit denen du dich die ganze Zeit über beschäftigst. Das machst du mal über 2-3 Wochen, idealerweise so im 10- oder Viertelstundentakt. Das ist zwar extrem viel Arbeit, hilft dir aber auch mal Klarheit darüber zu gewinnen, womit du eigentlich jeden Tag deine Zeit verbringst. Danach besorgst du dir einfach 3 Stifte, einen roten, einen grünen und einen gelben. Und dann fängst du an, mal die Tätigkeiten zu markieren, die niemand anders außer dir machen kann. Dann, die sind alle rot. Die gelben, das sind die, wo du sagst, also das sind Tätigkeiten, die mache ich irgendwie, die kann auch so schnell keiner, aber es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass die jemand anders macht. Und das sind dann die gelben. Das sind einfach Tätigkeiten, die grundsätzlich delegierbar wären, für die aber noch eine gewisse Vorarbeit erforderlich ist, die du aktuell vielleicht scheust oder wo du gar keine Chance siehst, die zu tun, weil du keine Leute hast, die das machen könnten. Aber du weißt, dass es machbar wäre. Und die grünen Aufgaben sind die, wo du einfach denkst, ja, ich mache das halt, weil ich das immer so gemacht habe. Weil, ja, wenn ich es nicht mache, macht es vielleicht auch keiner. Und irgendwie geht es mir auch leicht von der Hand und es ist auch immer mal ganz entspannend, das zu machen. Die markierst du mal grün und dann fängst du mal nach und nach an, dir zu überlegen, wie werde ich die ganzen Grünen los? Und dann überlegst du dir, wie kriege ich die Leute befähigt oder wie kriege ich die Kontakte zu irgendwelchen externen Dienstleistern hergestellt, um diese ganzen Gelben da irgendwo auch mal zumindest mal deutlich zu reduzieren, perspektivisch auch alle abzugeben. Und dann guckst du dir irgendwie parallel auch mal ganz kritisch die ganzen Roten an. Und ich kann dir schon mal so ein paar Ausblicke verraten, weil ich habe das ja schon mit unzähligen Unternehmern und Unternehmerinnen gemacht. Also wenn da bei Rot irgendwas mit Bank steht, dann guck jetzt mal, dass du irgendeinen harten Gegenstand findest. Hättest du jetzt ein Coaching mit mir, hättest du von mir so einen Engpass-Terminator auf dem Schreibtisch liegen, den würde ich dich dann jetzt bitten, mal so richtig heftig hinten gegen den Kopf zu schlagen, weil dass du dich als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin um die Bank kümmerst, ist ja absolut lächerlich. Es gibt ja keine einzige Transaktion, die auf dem Geschäftskonto stattfindet, die der Steuerberater nicht mitbekommen würde. Und wenn es keinen Beleg gibt, wird er schon eine Frage stellen. Das heißt, erstens, da klaut dir keiner Geld. Zweitens, die ganzen Kundenzahlungseingänge zu prüfen, das kann man über Leute abwickeln. Da stellt sich jemand ein und wenn es nur eine 520-Euro-Kraft ist, die das für dich macht und dir einfach nur abhakt, wer hat bezahlt, wer hat nicht bezahlt und dann idealerweise sich auch direkt darum kümmert, den anderen die Mahnung zu schicken, sofern du das nicht schon automatisiert hast. Dann hörst du bitte auf, permanent die Gehälter zu überweisen, weil du weißt doch, was die Leute am Ende des Monats kriegen. Und ja, du hast recht, das variiert mal um 12 Euro, weil wieder irgendeine Krankenkasse ihre dämlichen Verrechnungssätze angepasst hat. Da machst du einen schönen Dauerauftrag und dann sagst du deinen Leuten, sie sollen sich alle 3 Monate bei dir melden. Und dann machst du eine Differenzüberweisung von den 17 Euro, weil inzwischen hast du vielleicht schon Guthaben oder die haben irgendwie noch, du hast noch Schulden bei denen, das gleichst du einmal aus. Und so ziehst du dich mal aus diesen ganzen Sachen raus, von denen du glaubst, das musst du alles machen. Und wenn du dann noch eine Stufe weiter bist, dann gehst du so hin wie ich damals. Ich hatte so ein Privatkonto, was ich auch an meine Buchhaltung in der Firma übertragen habe. Habe ich 15.000 Euro draufgepackt. Dann habe ich gesagt, hör zu, von den 15.000 Euro zahlst du alles, was ich dir per WhatsApp schicke. Das heißt, wann immer irgendwie privat so eine Rechnung in mein Leben flatterte, hatte ich keinen Bock, mich da in die Bank einzuloggen, mich selber drum zu kümmern, habe einfach nur ein Foto von der Rechnung geschickt und habe der Kollegin damit signalisiert, hey, das bitte privat bezahlen und einfach regeln, dann hast du das vom Tisch. Und so fangen wir jetzt mal an, deine ganzen Sachen so ein bisschen zu entschlacken, dass du mal merkst, so wichtig bist du gar nicht. Und wenn du richtig wichtig bist, dann machst du nichts mehr. Das ist tatsächlich das Spannende dabei, denn du kannst dir ja vielleicht vorstellen, dass die ganzen großen Unternehmenslenker, die du da alle im Auge hast, nicht den ganzen Tag mit irgendwelcher operativen Arbeit beschäftigt sind. Die sitzen teilweise einfach nur in Meetings, um sich die Arbeitsergebnisse von anderen Leuten anzuhören und eine finale Entscheidung zu treffen. Und Entscheidungen treffen ist das, wofür du bezahlt werden solltest. Alles andere solltest du wegdelegieren. Nimm diese Idee mal mit. Weil dann hast du nämlich auch, wenn du zum Beispiel wie ich in Dänemark bist, immer noch die Möglichkeit weiterzuarbeiten, weil dann schicken dir Leute vielleicht vorformuliert irgendeine Fragestellung und du sagst einfach nur einverstanden, ja, nein oder gibst nochmal kurz eine Rückmeldung, wie du es gerne anders hättest, hast dann aber mit dem ganzen Detailprozess nichts mehr zu tun und kannst dann auch nicht nur eine Woche wegbleiben, sondern theoretisch auch mal 3 oder 4 Wochen und dann kommst du irgendwann auch wirklich an den Punkt, dass unternehmerische Freiheit nicht nur ein Traum ist, sondern Realität. Mach dich auf die Reise, kümmere dich darum. Wenn du weiter in das Thema einsteigen willst, wie kannst du dich besser organisieren, lies mal mein Buch 55 Business Turbos für KMUs. Da findest du 55 Strategien. Eine von denen habe ich dir gerade erläutert, wie man sowas machen kann, wie man sich immer wieder besser optimieren kann. Wenn du das Buch über meine Webseite bestellst, einfach philipp-semmelroth.com, kriegst du sogar gratis das Hörbuch noch dazu. Dann hast du die Grafiken, dann hast du das Buch, dann kannst du da reinschreiben und dir das notieren. Und gleichzeitig kannst du das Hörbuch beim Autofahren konsumieren. Kannst ja auch das Hörbuch einfach bei Audible kaufen. Aber dann hast du halt nichts zu schreiben an der Hand, kannst es nicht nachgucken. Und aus meiner Sicht verschenkst du einfach Geld, weil das Hörbuch kostet, glaube ich, bei Audible 22,49 € und das Buch kostet auf meiner Webseite einfach 30 Euro inklusive Hörbuch und inklusive Versand und wenn du möchtest, inklusive Widmung. Wenn du eine Widmung haben willst, musst du das aber explizit dazu sagen, weil für den Fall, dass du das Buch verschenken willst, nützt es ja nichts, wenn ich da reinschreibe, Klaus, ich wünsche dir viel Erfolg damit. Von daher klären wir das immer vorher ab. Und insofern, mach dich auf jeden Fall auf die Suche, permanent zu analysieren, wie kannst du noch mehr erreichen, wie kannst du dich besser aufstellen, wie kannst du mit weniger Arbeitseinsatz bessere Ergebnisse produzieren, weil wenn du es einmal verstanden hast, macht das Leben richtig Spaß. In diesem Sinne, frohes Schaffen.